Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Im vergangenen Jahr, also seit Anfang 2017 bis zum heutigen Tag, bis zur Messe, bis zum März 2018 sind viele interessante, viele spannende, viele aufregende Gedichtbände erschienen. Viel zu viel für eine Person, um das alles überhaupt wahrnehmen zu können. Deswegen haben wir einen Kreis von 10 Lesern gebildet. Lyriker sind es, Kritiker, die jeweils das Jahr über ihre Fühler ausstrecken und dann am Ende dieser Frist jeweils einen deutschsprachigen Band vorstellen und einen ins Deutsche übersetzten Band. Und diese Empfehlungen werden dann gebündelt in dieser Broschüre. Wenn ich jetzt wir gesagt habe, dann ist das die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, das Haus für Poesie in Berlin und das Lyrikkabinett in München mit Unterstützung des Deutschen Bibliotheksverbands, also die Initiatoren dieser Lyrikempfehlungen. Das Schöne daran ist es, dass alle, die da lesen und auswählen, sich dann gegenseitig selbst überraschen und es gibt wirklich tolle Entdeckungen zu machen. Nehmen Sie das also bitte gerne mit, schauen Sie sich gerne die empfohlenen Bände an. Jetzt aber werden Sie in der nächsten Stunde 3 wiederum dieser 20 Bücher kennenlernen mit den Lyrikern, Dichterinnen, Dichtern, die hier sind.
Lieber Holger Pilz, ich übernehme gerne, könnte jetzt wiederholen, was schon gesagt wurde. Bin ich auf Sendung? Ja, ne? Gesagt wurde, wunderbar. Ich kann nur sagen, als wir anfingen im Haus für Poesie uns mit dem Bereich Lyrik zu beschäftigen, das ist ein bisschen her schon, zugegebenermaßen hat man uns einen Vogel gezeigt. Wir hatten dann Schwierigkeiten, einen Abend zu besetzen mit den Debüts des Jahres. Mittlerweile muss man auch den Debütabend kuratieren lassen, weil es doch so viele sind. Also es tut sich viel im Bereich Lyrik und irgendwann, und das ist wunderbar, dass es dieses gibt und es gibt noch andere Filter, es geht nicht um die Besten, aber dass so ein bisschen sortiert wird oder gefiltert werde, was denn empfohlen wird. Und ich kann nur sagen, ein von den 10 Menschen, die Empfehlungen ausgesprochen haben, einen deutschen und ein ins Deutsche übersetzter Band, das sind 2 Bücher im Monat, das schafft man und dann ist man durchs Jahr und freut sich auf die nächste Edition mit den nächsten Empfehlungen und so kommen sie auch durchs Jahr. Zusätzlich die Veranstaltung, die Holger Pilz macht, die wir machen, die andere machen so ist das Jahr wohl ein lyrisches und da tut sich wirklich viel in dieser Kunst, die eine eigenständige ist. Vielleicht so viel von mir. Ich freue mich auf Sie, nehmen Sie es mit, verteilen Sie es, verschleudern Sie es, drücken Sie es jedem in die Hand und ermutigen Sie zum Lesen. Dankeschön.
So, dann kommen wir zu der ersten Empfehlung und das ist eine, die ausgesprochen wurde von Christina May-Zinke, die Sie hier in der Mitte sitzen sehen. Jetzt muss ich Christina May-Zinke auf der Leipziger Buchmesse nicht wirklich vorstellen. Sie ist jetzt, ich kann nicht sagen, sie ist die Hausherrin, aber sie war bis in dieses Jahr, 3 Jahre lang war Vorsitzende der Jury zum Preis der Leipziger Buchmesse. Sie kennen sie als Literatur- und Musikkritikerin für die Süddeutsche Zeitung, auch für andere Zeitungen, die sie schreibt. Sie ist Diskutantin bei uns im Lyrischen Quartett im Lyrikkabinett seit vielen Jahren. Sie war Gastdozentin für Literaturkritik an mehreren Universitäten. Sie lebt in München und in Venedig und hat für den heutigen Anlass, für diese Empfehlungsliste, einen Band ausgewählt von Nico Bleutke, den sie uns jetzt vorstellt.
Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, man kann mich hören. Meine Stimme ist etwas angeschlagen. Ich hatte auch gerade diese Grippe. Es ist mir eine besondere Freude, Nico Bleutke vorstellen zu können, sofern man ihn unter Lyrikfreunden noch vorstellen muss. Nico Bleutke gehört, ja, kann man sagen, zu den renommiertesten Lyrikern seiner Generation, die so nicht mehr die ganz junge ist, aber die mittlere, Jahrgang 72. Ja, es gibt ja beträchtlich jüngere Dichter unter uns. Aber Nico Bleutke hat noch vor gar nicht so langer Zeit, gemessen daran, seinen Debütband veröffentlicht, nämlich 2006. Und der hieß Klare Konturen und wurde auch genauso wahrgenommen, der mit großer Begeisterung für etwas sehr Klares und Konturiertes, das da in der Lyrik aufschien. Das hat gleich eingeschlagen wie eine Bombe, kann man sagen. Und seitdem hat Nico Bleutke noch 3 weitere Bände veröffentlicht. Der letzte ist jetzt hier dieser, Nachts leuchten die Schiffe. Und was Nico Bleutke, der in München geboren wurde, in Berlin lebt heute, besonders auszeichnet, ist seine Doppelfunktion als Lyriker einerseits und studierter Literaturwissenschaftler und Kritiker andererseits. Nico Bleutke, wie ist denn das? Wie macht sich denn das bemerkbar beim Lyrikschreiben? Ist das eine Bereicherung? Ist das schwierig, zwischen diesen beiden Polen sich zu bewegen und beides zu sein? Man ist ja auch dann wahrscheinlich sein eigener Kritiker. Wie leben Sie damit?
Also ich glaube, sein eigener Kritiker ist man immer, weil dieses Sensorium, das mitschwingt und versucht zu beurteilen, taugt es jetzt was man gemacht hat oder nicht, das kennt eigentlich, glaube ich, jeder Schreibende. Was, ehrlich gesagt, das Schwierigste ist diese 2 unterschiedlichen Arten, mit Sprache und mit Denken umzugehen, unter einen Hut zu bringen. Also auf der einen Seite hat man das Gedichtschreiben, was davon lebt, dass man die Wahrnehmung, das Bewusstsein für Sprache ganz öffnet, die Sprache auch als etwas immer Flüssiges sieht, und auf der anderen Seite die Kritikertätigkeit, die verlangt, dass man Urteile fällt, also analytisch arbeitet, dass man bestimmte Begriffe doch relativ klar verwendet. Und diese 2 Arten, mit Sprache umzugehen, stehen sich doch sehr deutlich gegenüber. Und ich habe das irgendwann für mich versucht so zu lösen, dass ich mit so einer Art kultivierter Schizophrenie versuche, den Tag in 2 Teile zu teilen. Und die erste Hälfte gehört dem Gedicht. Und dann muss man versuchen, den Schalter umzulegen, was in den seltensten Fällen, wenn es ein guter Schreibtag war, gelingt. Und sich irgendwie nachmittags und am frühen Abend der Besprechung von Gedichtbänden zu widmen.
Das klingt nach ziemlich viel Disziplin, die da aufgewendet werden muss.
Dem Versuch, sich selber Disziplin aufzuzwingen, ja. Aber wenn das Schönste ist immer, und das gelingt leider auch relativ selten, wenn es ein sehr erfüllter Schreibtag war, dann lasse ich es auch einfach laufen und setze mich nicht unbedingt am Abend noch an der Kritik.
Nun sind Sie ja in beiden Funktionen schon mit diversen Preisen ausgezeichnet worden, haben also ziemlich viel Anerkennung schon bekommen, also als Kritiker haben Sie ja auch, glaube ich, den Alfred-Kerr-Preis bekommen und als Lyriker verschiedene Stipendien und Auszeichnungen. Zuletzt waren Sie ja in der Akademie, wie heißt die jetzt, in Istanbul?
Tarabia,
genau. Und ich nehme an, dass dieser Aufenthalt sich auch in diesem Band niedergeschlagen hat, ein wenig.
Nicht nur ein wenig, sondern ich glaube tatsächlich, dass es zumindest den Titelzyklus und einige Einzelgedichte aus diesem Band gar nicht gäbe, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, dort für ein Dreivierteljahr mit kleiner Unterbrechung direkt am Bosporus zu sitzen, so auf halber Höhe zwischen Marmarameer und Schwarzem Meer und tagtäglich mir die großen Schiffe anzusehen, die Containerpötte, die Tanker, die dort rauf und runter fahren, und daraus hat sich so eine Art Meditation des Schauens entwickelt, mit einer großen Begeisterung auch dafür, sich diese ganzen wirtschaftlichen Fragen, die an so etwas wie dem Container hängen, genauer anzusehen. Und viel davon ist dann mit einem gewissen Abstand auch in diesen Titelzyklus Nachts leuchten die Schiffe eingewandert.
Ja, Sie werden ja immer sehr gelobt für die Genauigkeit und die Plastizität Ihrer Wahrnehmung, Ihrer Naturwahrnehmung, Weltwahrnehmungen, aber auch die Wahrnehmung solcher Vorgänge, die da mitschwingen. Die spielt ja offenbar eine große Rolle. Also ein bestimmtes analytisches Moment wäre dann selbst noch im Wahrnehmen und im Dichten immer dabei. Ist das richtig?
Unbedingt. Also in einer guten Schreibsituation ist es eigentlich immer diese Doppelbewegung, dass man auf der einen Seite sich ganz für die Sprache in all ihren Nuancen öffnen kann, und gleichzeitig aber in so einer Art analytischen Rückgriff sich auch immer wieder angucken kann, in derselben Situation eigentlich. Wie ist das jetzt? Wo muss ich noch rumfeilen? Wo stimmt die Tonlage nicht ganz? Wo ist rhythmisch irgendwie ein Holperer, der da nicht reingehört, oder umgekehrt? Aber das Schönste sind natürlich die Momente, in denen das Schreiben dann von alleine läuft und man in so einer Art, nennen wir es mal Selbstversenkung, für ein, zwei Stunden wirklich mehr oder minder halb dabei ist, wie der Text sich schreibt.
Ja, ich schlage vor, wir hören uns jetzt mal an, wie das klingt, wenn Sie etwas lesen mögen. Und reden dann noch weiter.
Ich lese Ihnen 4 Gedichte aus diesem Titelzyklus. Das ist ein Mikro, das große Nähe verlangt. Und die sind alle etwas länger. Das hat sich so ergeben im Laufe des Schreibens. Und ich hoffe, dass Sie den langen Atem mit mir aufbringen, 3 oder 4 dieser Gedichte zuzuhören. Versenk dich in die Bewegung des Wassers. Mischte sich jenes Licht mit dem Licht, erzeugte ihre Verbindung ein anderes Licht. Verwandtschaft von Flucht und Begreifen, ein Zwischending aus Gas und Flüssigkeit, das die Welt umpflügte. Die Wellen verstehen, so wie ein Tanker durch die helle Wasserfläche gleitet. Zellhaut legt sich über Zellhaut, Erkundungsgeschwader für müde Strahlen. Und die Ströme quellen, meilenbreite Bänder, wo alles sich aus Masse in Kraft verwandelt, glattes Leuchten, das Zusammenspiel von Zink und Rost verdecken, stumme Kristalle und Impulse vom Landverkehr. Sand streuen mit einem mürben Klingen, die Kanalrouten waren den Wellen voraus. Leichte Fahrzeuge bahnten ihnen den Weg durch das Packeis, wollten die Schönheit des neuen Kontinents abwarten. Die Erinnerungen drehen, dehnen sich langsam, als wären sie Luftfäden, lebende Moostierchen, die Wanderbewegungen verloren gegangener Handelsgüter, die das Licht des Tages aufsaugen und die Frachtarbeiter an Deck, ihre grellroten Westen, die noch kurz in der Dämmerung wachsen. Die Glut vertiefte sich, hob den Erdstoff ein wenig. Meer schien Land und Land schien Meer zu sein, das wieder Land war, Rückstoß, Zeit. Die warme Golfstromdrift sandte ihr Wasser herüber, lief an der Südspitze Grönlands vorbei. Ein zweites. Öffne die Tür mit ihrem mürben Klingen, sieh dir den Innendunst an, ein Raum wie ausgemalt von Ideen, der Himmel nach oben geträumte Tiefe, eine ferne Ahnung von Grundlawinen, ständiges Wachsen und Schichten von Erde. Denk an den Landweg. Schau wie vom Meer dort hinein. Man baute an einem Korallenstock. Von vielen Stellen zugleich stießen sie vor. Schaltkreise, Schleusen von Licht, hatten die alten Massen durchbrochen. Räume wie Glas mit ihren kurzen Strahlen. Als wäre nicht Tag, als gäbe es Schnee nicht und Lungen, keine Strömung, Stau. Folge den Trupps auf dem Weg nach unten. Jedes Ding bewegte sich mit seinem eigenen Drang. Ein Öffnen von Schächten, Buchten, Gespür für veränderte Routen. Denk wie der Tonsand, fern in der Ahnung von Muschelschichten. Denk wie Muskeln und Kalk. Zelle um Zelle baute sich an. Traum von Geweben. Häuten, wo du hineingehst, siehst du nicht mehr hinaus, als wäre alles mit allem verbunden, Virus der Weltpost. Nicht mehr Grund und keine Nacht in Gedanken, ständig im Kreisen, wachsender Stoff, der sich trug, vom atlantischen Wasser umfasst, nach dem erdmüden Meer geschlossen, als wäre es Sand, als würde das Licht sich verstärken, Wege wie Luft in den Raum zeichnen. Und ein drittes. Jetzt ist die Nacht ein Geräusch, in dem Tiere verschwinden. Mit einem Herzen dazwischen, Gespinsten der Vorstellungskraft. Die Maschinen schlagen von unten an die Schiffskörper, während das Wasser schon seine Wurzeln verliert und die Luft in nichts versinkt, Staub und Flocken und Federn. Jetzt mischen die Kristalle den Lauf der Tanklinie neu, schleusen Land an die Decken der Container. Sauerstoff setzt sich ab, wo die Strahlen das Eismeer erkunden und die Fische sich in Fische auflösen. Eine Bewegung, die keinem Traum folgt, erst sichtbar wird im Verschwinden. Und die Schiffe werden schneller, laufen deutlicher schwankend auf der Meeresoberfläche wie auf Schienen, als wollten sie die Zeit streuen, mit erhöhter Umschlagsfrequenz in die Gebäude dringen, die Frachthallen sprengen und sogleich wie ein Flug von Mücken über dem Gebüsch die Erinnerungen aus einem Sommer irgendwann, Stücke von Dunst auf dem Grund der Kindheit, von einem Wasser irgendwann. Ein paar Kinder schneiden einen Apfel auf dem Balkon, reichen mir die Stücke, während ich auf den Fluss blicke und die Frachter höre, klopfen. Schau, wie die Wärme sich dehnt. Schau, wie die Frachter auf ihren Decks die Strahlung mitnehmen, während ich ein paar Blätter aufsammle, sie mit der Hand umschließe und ihren Duft abwarte. Kleine Waren, die Strom saugen, sich unter Licht zusammenfalten.
Ja, so, ich fürchte, wir müssen hier auch einhalten. Ja. Ja, also man könnte jetzt noch sehr lange darüber reden, auch über die Kopfmusik, die Nico Bleutke mit seiner Lyrik erzeugt. Er hat ja auch schon einmal ein Libretto geschrieben. Sogar. Also dieses klangliche Element spielt hier eine große Rolle, aber wir haben wohl alle gemerkt, dass es sich hier um eine sehr sinnliche, reiche Sprache handelt, die aber gleichzeitig immer wieder durch Reflexion transparent gemacht und konturiert wird. Also dieses ist, wie gesagt, nur ein Band von vieren, die alle gleichermaßen zu empfehlen sind. Und es wird sicher dabei der nächste nachfolgen bald. Und ich kann mich nur bedanken für dieses sehr kurze, viel zu kurze Gespräch. Und weiterhin viel Spaß.
Meine Damen und Herren, das ist der Fluch der Stunde, die man auf der Messe hat. Viel Stoff, viel Menschen, viel Dichtung in unserem Fall, die ja sehr viel Konzentration braucht. Der nächste Dichter, den ich bitte, auf die Bühne zu kommen, ist schon da, Tobias Roth. Er wurde ausgesucht von Joachim Sartorius, der heute nicht da ist. Joachim Sartorius muss man kaum auch eher nicht vorstellen. Lyriker, Übersetzer vor allem. Er war dies und das, hat unter anderem das Goethe-Institut mal geleitet, war Intendant der Berliner Festspiele und versteht sich selbst als Dichter und vor allem auch als Übersetzer. Da er nicht da ist, ist dann Holger Pils dankenswerterweise übernommen, Tobias Roth vorzustellen. Holger Pils stelle ich schnell vor, dass er Geschäftsführer der Stiftung Lyrikkabinett ist seit 2014. Das haben Sie schon gehört. Was hat er eigentlich davor gemacht? Vieles. Er hat unter anderem natürlich studiert, hat zu Thomas Mann promoviert, hat das Buddenbrock-Haus in Lübeck geleitet, war davor auch Pressesprecher des Lübecker Stadtparlaments oder Senats oder wie heißt das?
Museen.
Ach, das Stadtmuseum, das ist dann so, wie das, wie man das so rauszieht aus irgendwelchen gegoogelten Dingen. Das war nicht Wikipedia, kann ich nur sagen. Und auf alle Fälle ist er Kenner, Liebhaber von Lyrik. Und das ist ja nicht, dass er der Geschäftsführer des Lyrikkabinetts in München ist. Ursula Häuskin ist hier, was wunderbar ist. Die Gründerin, Begründerin dieser Stiftung spricht für sich. Und damit übergebe ich Tobias Roth, eingeführt von Holger Pilz.
Ja, ich habe die Aufgabe gern von Joachim Sartorius übernommen, weil das ein, wie ich ebenfalls finde, sehr empfehlenswerter Band ist, den Tobias Roth vorgelegt hat. Tobias Roth hier neben mir ist 1985 geboren, das darf man einmal erwähnen, als Hintergrund, wenn ich jetzt sage, Tobias Roth ist ein gelehrter Dichter. Ja, er wurde promoviert mit einer Arbeit über die Sonette von Pico della Mirandola. Er hat Germanistik und Kunstgeschichte studiert in Freiburg und Berlin. Er lebt in München, wo er auch geboren ist. Und er hat eben in noch jungen Jahren eine so beeindruckende Publikationsliste vorgelegt, die, glaube ich, einschüchternde Wirkung auf viele seiner Altersgenossen haben muss. Also und zwar quer durch die Disziplin, wissenschaftlich, poetisch und übersetzerisch hat er einiges publiziert. Er ist nicht nur gelehrt, sondern er ist auch humorvoll. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, die wir im Lyrikkabinett in München durchgeführt haben vor kurzem. Da hat er also ein satirisches Stück zur Revolution vorgetragen, auf gut Münchnerisch, was er perfekt beherrscht, da er dort geboren ist. Also durchaus bretteltauglich, könnte man sagen. Also das ist auch eine Facette seines Wirkens. Er kann eben auch sehr humoristisch auftreten. Und zu seinen Publikationen, also zwischen den wissenschaftlichen und den poetischen, gehört auch zum Beispiel die Bayerische Biergartenordnung. Das ist aber eine literarische Tischdecke, also etwas schwer zu lesen. Da braucht man so eine Tafel vermutlich, so lang wie diese.
Ja, für die Bierbank genormt.
Für die Bierbank genormt, also genormter Text. Und er hat das getan, was einige Dichter in den letzten Jahren getan haben. Erstaunlicherweise, er hat einen eigenen Verlag gegründet. Der heißt Das kulturelle Gedächtnis und ist auf der Buchmesse auch vertreten. Sagt doch mal, wo euer Stand ist.
Halle 5, H213, gegenüber von Schöffling.
Gegenüber von Schöffling kann man das finden. Und er tut ebenfalls etwas, was viele Dichterkollegen tun, er übersetzt. Er wird aus allen möglichen Sprachen übersetzt, er übersetzt auch aus dem Französischen, aber er übersetzt eben auch aus dem Lateinischen. Und das tun ja zugegebenermaßen wohl die wenigsten der zeitgenössischen Lyriker. Es gibt einen sehr schönen Band, bei den hast du gerade nicht übersetzt, muss ich aber trotzdem erwähnen. Ovids Ars Amatoria hat er aber kommentiert herausgegeben. Das ist ein Buch, was ich eigentlich mitbringen wollte, um das hier hochzuhalten, weil es so schön ist. Aber es ist so schwer, dass ich es dann am Ende doch nicht getan habe. Also die Liebeskunst von Ovid, jeweils ein paar Verse auf einer Seite und dann umgeben von einem umfangreichen Kommentar, der also von der Antike bis in die Gegenwart reicht, das ist sehr erstaunlich, ein sehr erstaunliches Werk. Übersetzt hat er Giovanni Gioviano Pontano, Baie heißt es, das sind zwei Bücher, 11 Silber, also ein Dichter der italienischen Renaissance, der von Tobias Roth übersetzt wurde, erstmalig ins Deutsche. Also da sieht man, er ist eben auch ein Entdecker, was frühere Zeiten angeht, die er also in die Gegenwart bringt als Übersetzer. Und als Entdecker kann man ihn auch erleben in diesem eigenen Gedichtband, der vorgestellt werden soll. Und ich darf also, da er nicht da ist, die Begründung von Joachim Sartorius schlicht vorlesen. Die finden Sie in dieser Broschüre. Also Joachim Sartorius schreibt über Tobias Roths Grabungsplan: Viele Dichter kleben an der Gegenwart, sind zynisch, im besten Fall ironisch, Hochseilartisten, keine Gläubigen. Aber einige jüngere Dichter, die besten ihrer Zunft, wollen das Gedicht wieder seiner mythologischen Genealogie annähern. Zu ihnen zähle ich Tobias Roth, der schon in seinem Erstling aus Waben erstaunliche Gelehrsamkeit mit luzider, forschender Sprache verband. In seinem neuen Gedichtband versucht er, ausgehend von Italien und in den Norden wandernd, den verschütteten historischen und sinnlichen Reichtum europäischer Kulturtradition wieder freizulegen und für uns zu dechiffrieren. Für diese Grundlagenforschung am Gedächtnis liefert er das Werkzeug gleich mit. Pickhammer, Scherben, Scheren und Sägen sind Kapitelüberschriften. Wer sich auf Roths poetische Arbeit einlässt, wird reich belohnt mit Votivgaben und Fundkarten mit großer Dichtung. Zitat Ende. Und die große Dichtung hören wir jetzt von Tobias Roth. Du hast einige Gedichte selbst ausgewählt.
Genau, die sind eigentlich alles verhältnismäßig kurze Texte, die ich vortragen möchte. 5 Stück, mal schauen, wie wir mit der Zeit rauskommen. Ja. Endlich Glycenien. Goldgelb zerfließen die Säulensätze unter dem Dach der Buche, verfrüht, Bannerträger aus fülligem Wald. Manche Zeichnungen in Gewebe, manche Haut. Fort mit dem Hagel, endlich blauer Regen, verfrüht, Sonne, sag ich euch, Sonne und immer Sonne, versteht sich meine. Unbemerkt, dass die Sockel der Denkmäler leer stehen. Amseln und Sperlinge, Papieren und Leicht, reißen Doppelschläge in den Mittag, Gastgeschenke auf meinen Knien, noch ein 10er Gras. Bald nach Frühling, komm, schaukeln, io, schaukeln aufs Fensterbrett, Sommer, komm. Schwalbe und Durchschluss, ich füttere dich mit unseren geblümten Köpfen. Antikes Glas, ohne einen Sprung darin, wie die Vitrine, die es schirmt. Großes ist längst vernichtet. Fremd wie alles von außen, was es zum Schwingen brachte, wie innen der Wein, das Öl, Mehl, Verwandtschaft kann ich keine erwarten. Das Schweigen ist beharrlich. Das, was ich sagen möchte, was ich sehe, weiß nichts voneinander. Wie Würfelhocker und kaum Hermen, es weiß nur seine Unversehrtheit, da lächelt es. Es wird sich nicht beugen, nur brechen, aber auch das nicht mehr, während ich hindurchblicke. Geplatzte Adern im Auge, wie ich sehe. So, wir bleiben im Museum. Urkunde. Der Bildhauer, vermutlich Desiderio, geboren vermutlich 1430 in Settignano, gestorben 1464 in Florenz, wird von mir für die kleine Falte, die der Marmor auf dem Rücken, der Büste, der vermutlich Marietta Strozzi, für einen Preußenkönig durch den Kunsthistoriker Gustav Friedrich Wagen, angeschafft 1842 in Florenz, für 20 Francesconi, also vermutlich 4,154 Kilogramm Silber, vermittelt vermutlich durch den Maler Cesare Mussini, heute Bode-Museum, Skulpturenmuseum des Staatlichen Museen zu Berlin, Inventar Nummer 77, wirft, heilig gesprochen. Seestücke. Störche im Regen, sie triefen von Evidenz, weiter Aufriss, Froschauge, Wellen nur im Ohr. Auf den unfruchtbaren Sand vor dem Meer, das den Pflug duldet. Beständiges Ausatmen der Flüsse, mehr eine Stellfläche für Wolken. Trieb der Beschreibung vielfältig, sobald ihn ein Gedanke berührt. Auf der anderen Seite des Meeres Stockholm. Schleudert Gegenstände an das Land wie Häutchen Lichts über mein Gesicht. Sammeltriebe und Stammesältester der Tetrapoden, Gleichungen von Schnee und Sand. Ich kann Haikus noch immer nichts abgewinnen, Schönheit der Doktrin, aber ich kann ihnen nicht zuhören. Vielleicht si può ricondurre ad una poetica genericamente umanistica, che concepisce la scrittura come lode artificiale, scrittura come fictio, artificio e menzogna creatrice di storia e di prestigio, wie Giulio Ferroni über jemand anderen sagt, aber das ist zu nah gebaut auf Sand. Und als letztes der Versuch über Wurzelwerk. Sehnsuchtsorte, die unbewohnbar sind. Alles ist Jugend. Scharfgarben und Vorschlagsnoten, trockene Winde des Mistra im Glas, die Abschnitte der Stadt, Götzenbilder, frisch restauriert. Stark in den Sinnen und ungerichtet. Ein Abschnitt Himmel bis zur Hügelkette, antikes Glas, das es vermochte, die Folie des Lichtes abzustreifen.
Italien scheint, ist ein Sehnsuchtsort für dich, oder ist es die, ist es eher die Antike, worauf das Interesse zielt? Und siehst du dich da in einer großen Tradition stehend, oder woher kommt es?
Woher es kommt, weiß ich selbst nicht genau, aber quasi also Italien ist zum Glück nicht nur Sehnsuchtsort, denn es ist ja bewohnbar, man kann hin. Mhm. Aber was mich da auch im Zugriff auf die Antike und die Vergangenheit unglaublich fasziniert, was ich in Deutschland so nie quasi kennengelernt habe, so von Kind auf, ist, wie da die alten Dinge in Benutzung sind. Also wie wirklich Römerstraßen benutzt werden und diese ganzen alten Artefakte, die bei uns sämtlich diese braunen Autobahnschilder bekommen würden, einfach nicht musealisiert werden, sondern hergenommen werden und wirklich noch Teil des Lebens und einer Gegenwart sind. Und diese Verflechtung fasziniert mich enorm. Also dieser Anblick von Ruinen, der einerseits große Freude erzeugt, dass sie noch da sind, und andererseits immer davon spricht, was alles weg ist und deswegen natürlich nie so ganz sonnig ist.
War das jetzt auch ein bisschen eine Poetik? Also, dass du sagst, das sind dort alte Dinge, die benutzt werden, nicht nur betrachtet. Trifft es auch auf deine Dichtung zu und dein Verhältnis vielleicht zu antiken Themen und Formen, dass du sie nicht nur als alte Dinge musealisierst, sondern nutzt?
Ich hoffe einmal. Ich denke schon. Also meine Beschäftigung quasi mit diesen alten Dingen oder diesen Themen, diese Gedichte über Gemälde, über Gebäude, über Museumserlebnisse, sind, so wie ich es sehe, gar nicht so sehr geboren jetzt aus dem wissenschaftlichen Kontext oder aus quasi kleinen Essays in Versform, sondern da ist schon viel Hedonismus auch im Spiel. Das ist mir einfach eine große, genuine Freude bereitet, mich diesen Dingen auszusetzen. Und es ist auch der Versuch, das mitzuteilen und zu teilen.
Wie wichtig ist denn das Wissen? Du hast eben gesagt, es kommt gar nicht so sehr aus dem wissenschaftlichen Trieb vielleicht. Wie wichtig ist das Wissen bei der Betrachtung auch antiker Schönheit? Du hast ja ein Gedicht vorgetragen, Urkunde, wo du sagst, wo du so eine Epiphanie hast oder so eine Erscheinung, vor der du staunend stehst, nämlich dieser Faltenwurf einer Skulptur. Und dann kommt so eine lange Parenthese, so ein Einschub, das ist vermutlich so und von dem und jetzt sieht man es halt da und das ist die Inventarnummer und so weiter. Ist das, was in der Parenthese steht, eigentlich ein überflüssiges Wissen für das Staunen vor dieser Skulptur, oder ist das...
Ja, das glaube ich, ist eine Geschmackssache. Also es ist ja auch eine Temperamentsfrage, glaube ich, bei jedem anders, auch inwiefern Analyse jetzt Dinge bereichert oder Dinge tötet. Also das... Mich persönlich fasziniert es immer mehr, wenn ich dann erfahre, dass diese Falte eigentlich gar nicht sichtbar ist, sondern nur im Museum zum Vorschein kommt, oder dass die harmonische Rückung bei Bach auf dem goldenen Schnitt von Tausenden von Noten liegt. Also habe ich auch schon oft gehört, dass Leute dadurch Kunst dann geschmälert fühlen oder ihr Erlebnis davon. Mir hat es immer mehr gegeben, aber ich glaube schon, dass ich in diesen Konfrontationen Staunen durchaus mehr ziehend als Wissen.
Jetzt sind das nicht nur sehr schöne Gedichte, durch die man vieles entdecken kann aus der literarischen und historischen Tradition. Es ist auch ein sehr schöner Band, ja, der sehr schön illustriert ist, im Verlagshaus Berlin erschienen und der auch sehr klar durchstrukturiert daherkommt. Kann man sagen, dass das einen Rückschluss gibt auf die Art und Weise, wie du arbeitest? Schreibst du nach Konzeptzyklen oder so, oder sammelst du Gedichte, die in den Jahren entstehen, und dann ordnest du die und dann kommt so etwas dabei heraus, vielleicht als Letztes?
Eher Letzteres. Also es ist schon eher ein Sammeln und dann, wenn sie so eine kritische Masse entsteht, immer ein wirklich sehr, sehr schönes und sehr genüssliches Zusammenarbeiten mit dem Verlagshaus Berlin. Also ich glaube, Menschen denken ja nicht allein, und ich denke, die wenigsten schreiben auch allein, sondern es ist ja immer ein Austausch mit der Gestaltung im Lektorat. Dinge fliegen raus, Dinge kommen rein. Und insofern ist es schon auf meiner Seite erstmal ein Sammeln, um sich auch nicht zu sehr zu verhärten. Dann hört auch Gesprächigkeit von Texten auf.
Also, der Band heißt Grabungsplan, ist im Verlagshaus Berlin erschienen. Vielen Dank, Tobias Roth. Unsere Zeit ist leider schon rum.
Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum dritten Paar des heutigen Nachmittags. Ich darf Sie jetzt schon einladen, heute Abend zu 19 Uhr in die Galerie KUB, KUB in der Kantstraße 18 hier in Leipzig, wenn es dann quasi die Abendveranstaltung gibt. Daniela Striegel, die ich Ihnen gleich vorstelle, wird zugegen sein, dann aber einen anderen Dichter vorstellen. Andere Dichter werden dort sein, als wir heute hier gehört haben. Also sie erleben ziemlich viel, wenn sie uns folgen. Ich begrüße Daniela Striegel auf dem Podium. Daniela Striegel arbeitet als Wissenschaftlerin, als Herausgeberin und vor allem als Kritikerin, als Lyrikkritikerin, und hat da ihre Meriten natürlich. Wenn alles gut geht, erleben wir sie eben auch als Bestandteil einer, die es jetzt zu gründen gibt, einer Akademie für Lyrikkritik. Das wird eine Sache sein, die vom Haus für Poesie gestartet wird, erstmal für 2 Jahre avisiert ist, und schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Und da wird sie eine der tragenden Säulen auch sein. Daniela Striegel hat Neue Deutsche Literatur in Wien studiert, arbeitet in Wien auch, war Jurorin im Ingeborg-Bachmann-Preis, sie war beim Deutschen Buchpreis, und seit 2013 ist sie Mitglied der Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse. Sie war beim Franz-Tumler-Literaturpreis, beim Bremer Literaturpreis, den Alfred-Kerr-Preis hat sie erhalten, den Berliner Preis für Literaturkritik, und wenigstens eine ihrer Herausgeberschaften zu erwähnen, die letzte heißt Berühmt sein ist nichts, eine Biografie zu Marie von Ebner von Eschenbach. Herzlichen Dank und herzlich willkommen, Daniela Striegel, die Tristan Marquardt vorstellen wird. Ich könnte jetzt viel erzählen, weil das, was er uns vorstellen wird, hatten wir in Berlin schon mal erlebt. Und nicht nur in Berlin war er zusammen mit Jan Wagner auf Tour. Ein rauschendes Fest der deutschen Dichterinnen und Dichter, die nämlich alle als Übersetzer in Erscheinung treten zu einem Text, den uns Daniela Striegel vorstellen wird. Es sind viele, viele Texte. Dankeschön. Ja,
herzlichen Dank. Ich finde es eine schöne Fügung, dass wir hier in einem Stand sind, Buch aktuell, Autoren, Trends und neue Themen. Also ich kann verkünden, zu den Trends und neuen Themen gehört der Minnesang, der deutsche Minnesang. Und ein Proponent dieses Trends sitzt neben mir, Tristan Marquardt. Er ist aber nur die Hälfte des Buches sozusagen, und nicht einmal das. Er ist die Hälfte des Buches, wenn man von den Herausgebern ausgeht. Die zweite Hälfte ist Jan Wagner. Und wenn ich sage nicht einmal das, er ist nicht einmal ein Sechzigstel dieses Buches, weil 60, über 60 Autorinnen und Autoren der Gegenwart, der gegenwärtigen Szene, sozusagen ein Who is Who der zeitgenössischen Lyrik, haben Texte, Gedichte, Epen von Minnesängern übersetzt für dieses Buch. Das Buch sehen Sie hier, es ist ein schönes Buch. Es ist außen hui und innen ist es auch hui, kann man sagen. Ein paar Worte zu Tristan Marquardt. Sie werden sich vielleicht gewundert haben über die nächste Fügung, dass ein Spezialist für Minnesang Tristan heißt. Aber es handelt sich, das darf ich verraten, steht auch hinten, um einen Künstlernamen. Tristan Marquardt heißt eigentlich Alexander Rudolph, und wir haben den nächsten Poeta Doctus hier sitzen. Auch er ist Wissenschaftler, er ist Mittelalterspezialist, Germanist, und er hat über Heinrich von Rugge, einen Minnesänger, seine Dissertation geschrieben. Aber er ist auch Lyriker, so wie Jan Wagner, und auch Übersetzer, so wie Jan Wagner. Er hat in mehreren Lyrik-Kollektiven Arbeiten vorgelegt, und es das heißt auch so Berliner Lyrik-Kollektiv, wo er Mitglied ist. Also er hat mit Kollegen zusammengearbeitet, aber er hat auch ein Lyrikband alleine vorgelegt, 2013, und der Titel ist, finde ich, sehr kennzeichnend für alle, die mit Lyrik zu tun haben. Der Titel lautet »Das amortisiert sich nicht«. Bei diesem Buch ist es hoffentlich anders. Ich glaube, es hat ein ziemlich eingeschlagen, die unmögliche Liebe. Schon der Titel ist sehr gut, über den Minnesang. Die Begegnung zwischen Jan Wagner und Ihnen hat, wie ich dem Vorwort entnehme, in einem Zug stattgefunden. Damals war Jan Wagner noch nicht Büchner-Preisträger.
Er hatte noch nicht mal den Preis der Leipziger Buchmesse.
Noch nicht einmal das, und trotzdem haben Sie aber mit ihm gesprochen.
Und er mit mir, ja. Ja, es war nicht im Zug. Es war auch nicht in Berlin in einem Café, also, wie es auch noch steht.
Das ist
alles, was hier vorne steht, stimmt eigentlich nicht. Es war in München in einem Restaurant.
Aber der Inhalt stimmt. Also Sie haben sich angenähert über das Thema, Sie sind draufgekommen, Sie interessieren sich,
ja, genau,
für
also
dieselben
wir,
Dinge.
Das war eigentlich unser Kennenlernen. Wir unterhielten uns so darüber, was wir machen, und dann erzählte ich mich, dass ich mich viel mit dem Minnesang beschäftige, und dann stellten wir fest, dass es eigentlich eine merkwürdige Angelegenheit ist, dass in zum Beispiel im englischsprachigen Raum es eigentlich unter der Gegenwartslyrik sehr selbstverständlich ist, dass man sich mit den mittelenglischen, altenglischen Texten auseinandersetzt, dass man Übersetzungen macht, die dann zu Bestsellern werden. Wir werden an Beowulf zum Beispiel denken, etc. Und dass das im deutschsprachigen Raum durchaus auch der Fall ist, nicht? Es gibt wichtige Beispiele, aber wenige. Und man kann jetzt nicht sagen, dass sozusagen vor, wann war das, muss irgendwie, ne, Preis Leipziger Buchmesse oder 2015 bekommen, also im Dezember 2014, so war, dass man dachte, so das, was die Gegenwartslyrik so am allermeisten beschäftigt, ist der Minnesang. Und dann haben wir gedacht, das wäre doch mal eine schöne Idee, wenn wir alle diejenigen, die vielen Dichterinnen und Dichter, die gerade da sind und die ja für so wahnsinnig viele unterschiedliche Positionen und Herangehensweisen stehen und gleichzeitig als Übersetzerinnen und Übersetzer tätig sind und darin auch wieder völlig unterschiedliche Ansätze haben, wenn wir die sozusagen gesammelt auf den Kräutergarten des Minnesangs werfen und dann schauen, was wächst.
Da ist einiges gewachsen und da wirklich sehr unterschiedliche Phänotypen von Pflanzen. So viel kann man verraten. Das Übersetzen ist ein Schlüsselthema, und auch, was Sie jetzt gesagt haben, schließt ja an das an, was wir gerade gehört haben, nämlich das Benutzen von alten Dingen, in diesem Fall von alten Gedichten, und das Neuentdecken, darum geht es ja, dass man also mit diesen, also ein gewisser selbstverständlicher Umgang, es gibt auch eine Formulierung, die mir gefallen hat. Also manche haben es sehr treu übersetzt, sehr getreu, sehr, sehr wortgetreu. Und andere, heißt es im Vorwort, mit einem haben das versucht, das Gedicht, das alte Gedicht, mit einem energischen Ruck ins Hier und Heute zu zerren. Und das merkt man durchaus auch amüsiert bei dem einen oder anderen Text, würde ich sagen. Und es war Ihnen, glaube ich, auch wichtig, dass ein Doppelporträt von zwei literarischen Epochen dadurch entsteht. Nicht? Also ja. Nicht nur ein Abbild des Mittelalters, sondern eben auch, haben Sie schon gesagt, der heutigen Szene. Wie war das eigentlich bei Ihnen selbst? Hat das, womit Sie sich als Germanist beschäftigt haben, also der Minnesang, einen Einfluss auf Ihre eigene lyrische Arbeit, den Sie als solchen auch zugeben würden, vor sich selbst erkennen?
Also eine Seite des Minnesangs hat sicher einen starken Berührungspunkt. Ich weiß nicht, ob man von Einfluss nennen kann, aber wir haben es ja, wie der Begriff des Sangs sagt, mit Liedern zu tun. Also ein Buch zu machen, ist sozusagen, steht in gewisser Weise im Gegensatz zum Minnesang, denn das sind Texte, die vorgetragen wurden, die gesungen wurden zur Musikbegleitung. Und das hat natürlich zum Resultat, dass die klangliche Seite sehr, sehr wichtig für diese Texte ist und auch die formale Seite. Vieles davon ist Klangkunst, ist Formkunst, und das ist sozusagen etwas, was für mein eigenes Schreiben auch sehr wichtig ist. Es ist aber auch sehr vieles fremd. Also es wäre, glaube ich, falsch zu sagen, dass dass die Brücken, die man schlagen kann, nicht auch gleichzeitig viel unter sich hätten. Denn der Minnesang interessiert sich nicht so sehr dafür, dass die Dinge, die er macht, ein neuer Text, dass der seine Qualität darüber gewinnt, dass es anders ist, als was vorher war. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zur heutigen Literatur, dass das neue Lied sozusagen seine Qualität nicht durch Unterschied gewinnt, sondern durch Variationsleistung.
Das, was Ihnen fremd ist, ist hoffentlich das Minne-Paradox. Also das ist ja natürlich eine halb private Bemerkung, aber vielleicht können Sie das kurz skizzieren.
Ja.
Und dann kommen vier Beispiele.
Dann kommen vier Beispiele, ja. Den Minnesang, also wenn ich von Variation rede, dann liegt die Variation vor allem darin, dass den allermeisten Texten eine Grundgedankenfigur zugrunde liegt, für die die Forschung die wunderbare Formulierung des Minne-Paradoxes gefunden hat. Und zwar geht es darum, dass ein männlicher, leidender, liebender Mitglied der Adelsgesellschaft um eine ebenfalls adlige Dame wirbt, sie liebt, sie minnt, einen Dienst an ihr leistet, und zwar, und jetzt kommt der Punkt, weil sie die Beste und Schönste ist, logischerweise, aber genau das ist auch der Grund, warum er sie nie bekommen wird können, also warum die Liebe nie stattfinden kann, denn sozusagen, weil sie die Beste und Schönste ist, kann sie sich natürlich nicht auf eine definitiv auch sexuell konnotierte Liebe einlassen, und das Tolle an der Sache ist also, dass der Grund für die Liebe und der Grund für die Unmöglichkeit der Liebe exakt der gleiche sind. Und das mobilisiert natürlich ein endloses Nachdenken und Schwelgen und Schreiben und etc.
Jetzt kommen also vier Beispiele für dieses Nachdenken und Schwelgen. Und wir werden auch, wir müssen das ja ausnützen, dass wir hier Sie sitzen haben, einige original, also mittelhochdeutsche Textpassagen hören.
Also ich beginne mit einem Vorläufer des Minnesangs, für den das noch genau nicht gilt. Das Gegenteil, die meisten, die hier sind, werden den Text kennen. Ich habe den deswegen ausgewählt, weil er sozusagen die Herausforderungen des Übersetzens dieser Texte besonders deutlich illustriert. Den versteht man relativ gut, wenn ich ihn jetzt gleich auf Mittelhochdeutsch vorlese. Und die Frage war, wie kann man den aber so übersetzen, dass er vielleicht noch etwas wie Wirkung hat? Du bist Min, ich bin Din, des sollst du gewiss sein. Du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Slusselin, du musst auch immer da inne sehen. Und Daniela Seel hat das Gedicht folgendermaßen übertragen. Du irgend mein, ich dir verlass, verlass, sei dir. In meine Brust beschlossen Schlüsselchen ist's hin, wirst noch und je darin. Jetzt kommen wir zum Minne-Paradox. Eine besonders gewitzte und auch fatalistische Variante des Umgangs mit dem Minne-Paradox hat der Dichter Reinmar der Alte entwickelt, und zwar sozusagen eine Ästhetisierung des Trauerns, also sein Konzept, das sich bei ihm häufig begegnet ist, das des Schone-Tourens. Also wenn es schon keinen Ausweg aus dem Leid gibt, dann wenigstens schön leiden. Das ist das Konzept. Und es gibt einen Text von ihm, in dem er das, was ich sozusagen als Minne-Paradox definiert habe, sozusagen definiert. Und der ist sehr rasant von Christian Philipps, wie ich finde, übersetzt worden. Hier nur die Übertragung jetzt. Was hast du für neue Geschichten auf Lager? Fragt mich das bitte nicht, ich bin nicht froh. Längst verdrießt die Freunde meine Klage, hat man zu viel davon gehört, geht's jedem so. Nun habe ich beides, Schaden und Spott. Wie völlig unverdient erkenn das Gott und ohne Schuld mir hier ein Leid geschieht. Wenn ich bei der Herzeliebe liege, so teilt sich meine Freude keinem mit. Die Hochmütigen triezen mich, sie meinen, ich liebe nicht, ich mache nur Trara ums Wieb. Sie lügen und entehren sich, sie war mir immer gleichermaßen lieb. Bloß hat sie mir noch nie den Mut getröstet. Gut, muss ich halt ungenaht und was sie mir sonst antut, ertragen, wie ich kann. Mir ist ja früher auch schon wohl geschehen. Soll ich von heute an nur Trauertage sehen? Auf dich, wie rein dein Name ist, Wieb, wie sanft bist du zu nennen, zu erkennen. Noch nie war etwas so wie du des Lobes wert, noch nie etwas so sehr zur Güte gekehrt. Dein Lob an dich reicht keine Rede ran. Den du mit deiner Treue pflegst, der Mann wird selig. Und er lebt auch gerne lang. Du gibst dir aller Welt stets frohen Mut. Tät nicht auch mir ein wenig Freude gut? Ich hab da so ein Ding, das vor mir liegt. Es streitet innen mit Gedanken mir im Herzen. Will ich wirklich ihren hohen Wert an meine Sinne, meinen Wollen verscherzen? Oder will ich, dass sie größer bliebe, selig, reiner, meiner und aller Männer Liebe? Die Möglichkeiten tun mir beide leid. Sie lasterhaft, ich würde nimmer froh. Wenn sie mich aber nicht betastet, ach und oh.
Jetzt kommt ein echter Knüller, kennt jeder.
Ja, vom Popstar des Minnesangs, einer seiner Hits, Walter von der Vogelweide. Ein Lied, auch das sozusagen eine etwas andere Variante. Auch hier wird von gelungener Liebe gesprochen. Allerdings ist die Pointe, dass die Dame spricht und die Liebe hat dann doch irgendwie außerhalb des Hofes stattgefunden und das darf auch eigentlich niemand mitbekommen und man darf auch gar nicht drüber reden. Und die Pointe liegt natürlich darin, dass das, was der Hof nicht erfahren darf, am Hofe besungen wird. Ich lese die erste Strophe, weil dieses Lied so schön ist, auch nochmal auf Mittelhochdeutsch. Und die Übertragung stammt dann von Ulrike Dresner. Unter der Linden an der Heide, da unser Zweier Bette was, da muggend ihr finden schone Beide, gebrochen Blumen und Gras. Vor dem Walde, in einem Tal, Tandaradei, schone sank die Nachtigall. Unter der Linde auf der Heide, unserer Glieder zweierlei Maß, dass jeder es finde, wo wir beide brachen Blumen, brachen Gras. Vor dem Wald in einem Tal, Tandaradei, wie schön sang da die Nachtigall. Da kam ich gegangen zu dem lieblichen Ort, war mein Freund schon vor mir dort. Was wurde ich da empfangen, angebetet und gebettet, dass mir selig wird, fort und fort. Er küsst mich wohl 1000 Stund, Tandaradei, seht, wie rot mir steht der Mund. Da hat er uns gemacht, verschwenderisch von Blumen eine Stadt. Noch heut wird drum gelacht, inniglich entdeckt sich einer diesen Pfad, mag an den Rosen erlesen, Tandaradei, wo mir der Kopf ist gewesen. Hörte jemand, dass er bei mir lag, bei Gott, ich schämte mich. Wie er trieb, der Liebe Pfand, komme niemals an den Tag, er allein weiß es, und ich und ein Vogel, Vögelein, Tandaradei, das wohl mag verschwiegen sein.
Jetzt kommt das allerletzte, aber Sie stellen das selbst vor, da geht es ums Übersetzen.
Ja, genau. Wir machen einen Sprung von gut 250 Jahren und ich lese vom letzten Autor des Bandes noch einen Text vor. Oswald von Wolkenstein heißt der Südtiroler Dichter, der den, wie ich finde, unübersetzbarsten Text dieses Bandes geschrieben hat, siebensprachig im Original. Das konnte nur, und das war völlig klar, Uljana Wolf sich widmen, die vielsprachig, mischsprachlich schreibt. Ich verzichte darauf, die siebensprachige Übersetzung vorzulesen, weil ich fünf dieser Sprachen nicht sprechen kann, und springe, weil im Original, im zweiten Teil, in der Handschrift so kleine Übersetzungen mit Erläuterungen, aus welcher Sprache das ist, stehen. Und das hat Uljana Wolf zum Anlass genommen, in einem zweiten Teil ihres Gedichtes eine Art, naja, wie will man sagen, so eine Art poetischen Essay oder umgekehrt darüber zu schreiben, was dieser Text eigentlich macht und was es heißt, ihn zu übersetzen. Und sie hat dafür den wundervollen Titel Gessay gefunden. Und dieser Gessay geht folgendermaßen. Oswalds polyglotte Wolkenposse reitet mit ihren sieben Sprachen zweihebig, jambig, von dannen. Das Material hält dicht, mit Reim verstickt, schabrackt translingual. Die Minne singbar, der Schmerz nicht sans sens. Wir wissen das, weil er den polylingualen Spaß an dieser Stelle seiner Sammlung mittelhochdeutsch dechiffriert, wobei Oswald über jede Wendung den Namen der Sprache positioniert, in Rot. Eine Wortliste mit Drübersetzung, keine Übersetzung im engeren Sinne. Doch darf man diesen Sinn hier ohnehin nicht verwenden, diesen engen Verstehenssträngen. Wen interessiert schon das konventionelle Minnelied im Pferdeinnern Troy, not moi? Das echte Lied steckt im Fransen der Sprachen, im Ohrenklang und ohne Zwang zu verstehen. Dis Lieb ist Zungenfun, 69, total oral, total cunning, con multilingua, pura tea, pur sound, pura tea, until pouring, bis es schnurrt. Nur so ließ sich denn auch Oswalds Soundcloud übersetzen, with senses, teils nach Ausschauen, teils nach Aussprache assoziiert, lauter Schnurre, endlos viele Kombinationen. Ein Code ins Offene. Da ist es fast unerheblich, ob sein adliges Publikum von der Sprachpluralistik mehr verstand, ob es mehrsprachig war wie er. Sang er dies, fragt man, vom Konzil in Konstanz? Oder komponierte er einer multilingualen Laune folgend nach dem Vorbild des Troubadouren Raimbaud de Vaqueras? Okay, ich springe. Heute scheint das polyglotte Lied sich irgendwie selber voraus, treuer als ein möglicher Monotrott, ein Sprechen interlingualer Mix-Minne, das im Slapstick-haften Fremdklang sein Ansinnen auf Nähe aktualisiert.
Vielen Dank, unmögliche Liebe.
Meine Damen und Herren, Daniela Striegel wurde mal gefragt in einem Interview, warum sie sich denn dem aussetze im Großen, einer leider das gegen das Große umsonst Lyrik oder Literaturkritik zu schreiben. Und sie hat geantwortet, um ein öffentliches Gespräch über Literatur in Gang zu setzen. Wenn ihr das gelungen ist, dann reden Sie, bis wir uns in der Kantstraße 18 in der Galerie KUB wiedersehen mit Daniela Striegel und drei anderen Autoren dieser Lyrik-Empfehlungen.
Danke an alle, die gelesen haben. Danke fürs Zuhören. Vielleicht hat es Ihnen Lust gemacht. Und wenn wir uns heute Abend nicht sehen, dann vielleicht im nächsten Jahr. Und wie Thomas Wohlfahrt schon sagte, die Zeit bis dahin kann man gut überbrücken mit einigen der hier vorgeschlagenen Bände. Vielen herzlichen Dank.
Okay.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.